Apfelplausch mit Fabian Schwarzenbach und Marco Filetscher.
Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch, Folge 392. Und ja, es ist ein Phänomen, obwohl wir am Donnerstagabend um 20 Uhr aufnehmen, sitzt mir gegenüber via FaceTime ein von der Sonne geküsster Marco. Hi Marco, wie geht's dir?
Hallo, ja, schöne Grüße nach München im wahrscheinlich wunderschönen Bayern. Aber das Wetter bei dir ist nicht ganz so toll wie hier im Ruhrgebiet. Wir haben tatsächlich auch erst heute Nachmittag, aber strahlenden Sonnenschein.
Ja, also ich habe es vorhin schon gesagt im Vorgespräch, ich sitze hier unter Gewitterwolken und bei Marco scheint wirklich die Sonne durchs Fenster, das ist, da kann man fast neidisch werden.
Ja, und die geht so gerade so langsam unter, das heißt, das Licht ist auch ein ganz tolles, ne? Also ja, ist schon schön.
Sehr schön,
beste,
sehr schön. Richtige Atmosphäre für den Apfelplausch, oder?
Beste Bedingungen, ich könnte jetzt schon direkt einen Spoiler machen, nämlich am Horizont geht die Sonne unter, da kommen wir aber gleich dann nochmal drauf.
Ja, sehr gut. Kommen wir gleich drauf. Wir wollen zuerst auf Feedback bzw. Hörerpost eingehen. Wir haben ja letztes Mal, also vor 2 Wochen in unserer letzten Folge, ein bisschen über die Apple Watch-Historie gesprochen und mal gefragt, wie lange habt ihr eigentlich schon einen Apple-Computer am Handgelenk? Und da hat sich der Christian gemeldet, der hat auf apfelplausch.de kommentiert und der ist tatsächlich noch etwas länger dabei als wir beide. Wenn ich mich richtig erinnere, Marco, du warst bis seit der S4 dabei, ich seit der S3. Der Christian hatte mit der 2er angefangen, also wirklich einer der ersten. Die 2er in Edelstahl, dann die 4er in Edelstahl, zur 6er ist er dann auf Alu gewechselt, die hat er dann 3 Jahre genutzt und ist aktuell bei der Ultra 2. Das deckt sich so ein bisschen mit dem, was wir letztes Mal vermutet haben. Die Update-Zyklen werden da wohl ein bisschen länger.
Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch so eine typische Evolution, ne? Dass es, also nicht umsonst hat Apple dieses Modell Ultra rausgebracht, wo wir am Anfang so gedacht haben, ja, Sportler, Outdoor. Aber das scheint tatsächlich auch so eine relativ normale Evolution zu sein, dass man über die Series und dann jetzt, seitdem es die Ultra natürlich gibt, dann auch zur Ultra wechselt, ja. Natürlich eine ganz bestimmte Zielgruppe wahrscheinlich nur, aber nichtsdestotrotz, ne? Ich glaube, das ist nicht ganz untypisch und du hast natürlich vollkommen recht, die muss man einfach nicht jedes Jahr und auch wahrscheinlich nicht alle 2 Jahre dann update.
Ja, ich denke, je länger man dabei ist, desto eher freut man sich dann auf so einen neuen Formfaktor, den dann die Ultra auch gebracht hat. Also durchaus nachvollziehbar. Wobei wir dem Christian natürlich nicht absprechen wollen. Vielleicht ist er ja auch, Ironman-Teilnehmer oder was auch immer. Der wird das garantiert brauchen.
Das klingt schon so, ne? Bei Christian. Okay, so, du kannst uns das gerne mal schreiben, Christian, wofür du denn die Ultra 2 dann sportlich vielleicht brauchst.
Genau, würde uns interessieren. Wir machen direkt weiter mit iOS 18.5. Das ist ja mittlerweile da, fast schon seit 2 Wochen. Ist ein bisschen untergegangen, wir haben es erwähnt gehabt, es gibt nicht sonderlich viel Neues. Aber auf apfelpage.de hat sich der ein oder andere Kommentar gemeldet mit diversen Bugs, die aber alle nicht häufiger aufzutreten scheinen. Hier bei einem funktioniert CarPlay nicht mehr seit 18.5, beim anderen werden die Musikkäufe nicht mehr mit iTunes synchronisiert, beim nächsten ist die Apple Watch sehr heiß geworden, also querfeldein durch alle Produktkategorien hakt es da wohl ein bisschen, aber wie gesagt, keine größeren Meldungen, die jetzt irgendwie Apple zum Agieren zwingen würden. Von daher, ja, bei mir läuft es einwandfrei. Ich gehe davon aus, bei dir auch, Marco?
Ja, bei mir auch. Kein Problem insofern. Eine Nachricht hatten wir noch, dass die Iris-Stimme sich geändert hat und es klang so, dass die ein bisschen betonter, menschlicher, bei gewisser Sprachausgabe sogar Atemzüge zu hören sind. Konnte ich noch nicht nachvollziehen, aber das klingt natürlich durchaus auch gut, ne?
Ja, das soll bei Iris Stimme 3 der Fall sein. Es gibt ja 4 verschiedene Stimmen, aus denen ihr wählen könnt. Lasst uns das gerne wissen, wenn das bei euch ähnlich ist. Ich habe das jetzt auch nicht mehr gecheckt, aber vielleicht ist es ja dem einen oder anderen aufgefallen. Ja, Iris wird später noch ein Thema sein. Wir haben heute ganz, ganz viel KI, Sprachassistenten, Themen Und das, die ersten Neuerungen werden wir da schon bald sehen, gell? 17 Tage sind es nur noch bis zur Entwicklerkonferenz.
Genau. WWDC is coming, also die Weltentwicklerkonferenz. Beschreib doch mal, Fabian, wie deine Einladung aussieht. Ich nehme mal an,
ich habe leider keine bekommen.
Ah, okay, ja, schade. Meine ist auch noch nicht angekommen. Ich warte noch. Apple, ist nicht schlimm, wenn er mich jetzt im ersten Schwung vergessen hat. Ich nehme die Einladung auch später gerne nochmal an. Ja, also nein, wir haben natürlich keine Einladung bekommen, aber du hast es gesagt, 17 Tage noch. Das heißt, vom 9. bis 13. Juni findet die Weltentwicklerkonferenz statt. Und dazu gibt es die Einladung und immer, wenn es eine neue Einladung gibt, gibt es ein neues Logo und gibt es ein neues Motto. Und das Motto in diesem Jahr ist, Fabian, und die Einladung, vielleicht beschreibst du die ein kleines bisschen mal.
Ja, ich habe sie ja natürlich digital vorliegen, auch wenn sie mir persönlich nicht in den Briefkasten geflattert ist. Ja, da steht, oder fangen wir oben an, ein ziemlich ausgebleichter Regenbogen, der unten ganz leichten Farbverlauf anzeigt und der Schriftzug WWDC25 ist dann in voller Regenbogenpracht abgebildet. Darunter steht am Horizont und damit wären wir wieder bei deinem kleinen Teaser vom Anfang. Bietet natürlich jede Menge Raum für Spekulation. Was könnte damit gemeint sein? Am Horizont. Ja, garantiert wissen wir es dann am 9. Juni um 19 Uhr deutscher Zeit. Das ist jetzt auch klar, dass da die typische Keynote stattfinden wird. Ja, alles andere ist tatsächlich Spekulation.
Ja, aber spekulieren wir doch ruhig ein klein wenig mal. Das macht ja auch durchaus auch Spaß. Also dieser Regenbogen, der ist ja nicht richtig zu erkennen, sondern gibt so ganz, ganz leichte Pastelltöne. Es sieht alles so ein bisschen licht- und glasmäßig aus, wie so hinter mattem Glas oder so. Das könnte natürlich, wenn man spekulieren möchte, ein Hinweis auf das neue Design sein. Also auf das neue Interface-Design sozusagen dann sein, sprich wie dann iOS und iPadOS und so aussieht. Bisschen angelehnt an VisionOS, haben wir auch schon mehr als einmal thematisiert. Das könnte ein Hinweis darauf sein, ne? Ich finde immer, dieser Schriftzug WWDC, da steht ja gar nicht WWDC, sondern da steht VWDC 25, weil die Ws ineinander übergehen. Aber geschenkt. Am Horizont, ja, am Horizont steht etwas, was sehr weit weg ist, was unerreichbar ist, was irgendwann später vielleicht mal kommt, von Regenbögen, die am Horizont dann verschwinden und man niemals erreicht, obwohl er ja ein Goldtopf versteckt, vergraben sein soll, mal ganz abgesehen. Ich finde das Motto ein bisschen schwierig, weil das natürlich einfach so eine Vision thematisiert, die ganz weit weg ist. Ist vielleicht bezeichnend für Iris und Apple KI.
Ich wollte gerade sagen, ja, dass der Schluss liegt nahe und ich bin mir gar nicht so sicher, ob man sich mit so einem Slogan einen Gefallen tut, weil das ja quasi Angriffsfläche bietet, wenn da wirklich nichts Großartiges Richtung Iris und Apple Intelligence vorgestellt werden sollte. Also da, ja, können wir wirklich gespannt sein. Ich finde, du hast es ganz gut beschrieben. Wir können ja vielleicht nochmal auf die fünf größten Gerüchte eingehen, die es bisher so gibt, die uns softwareseitig erwarten dann in 2 Wochen. Du hast das angesprochen, das iOS bzw. iPadOS Redesign mit den transparenter wirkenden Schaltflächen, vielleicht sogar runden App-Icons, da gibt es jetzt hier keine Hinweise und das hat sich auch in den letzten Leaks eher so, ja, ein bisschen wieder versteckt, dieses Gerücht. Ich glaube, da ja, sollten wir uns vielleicht erstmal auf diese Transparenz festlegen. Du hast es gesagt, an VisionOS angelehnt, da scheint Apple wirklich etwas mehr, ja, Konstanz durch seine Betriebssysteme bringen zu wollen. Das hat auch das zweite Gerücht als Ziel, nämlich den Stage Manager 2.0. Da geht ja so ein bisschen darum, dass man das iPad ein bisschen Richtung macOS verschiebt, oder? So habe ich das verstanden.
Ja, so habe ich das auch verstanden. Nutzt du den Stage Manager regelmäßig?
Ich habe kein iPad.
Ah, okay.
Tatsächlich. Also ich bin da, ich kann dir nicht mal sagen, also ich weiß natürlich, wie der ausschaut und hab auch schon öfter drüber geschrieben, aber ich könnte dir gar nicht sagen, in welchen Situationen ich den Stage Manager groß benutzen müsste oder würde.
Ja.
Nutzt du ihn? Du bist ja iPad-Nutzer.
Ich bin exzessiver, intensiver, täglicher iPad-Nutzer. Und die Antwort lautet nein. Und das liegt. Das ist wahrscheinlich ein wahnsinnig cooles Feature, was man so nutzen kann. Tatsächlich bin ich da nie warm mit geworden und ich habe so meine Usabilities, Dinge, die ich so regelmäßig tue und naja, da kann ich mich schwer umgewöhnen, das ist das eine. Ich habe den tatsächlich mal intensiv ausprobiert, der hat mich genervt und dann habe ich es nie wieder gemacht. Also mit einem neuen mache ich dann einen neuen Versuch, also Apple bekommt eine neue Chance. Der Sales Manager auf meinem iPad bekommt dann eine neue Chance. Schauen wir mal, wenn das gut ist, ja, ist das glaube ich auch wirklich eine coole Sache. Nun, die es nutzen, dann ist natürlich gut, wenn es das gibt.
Das nächste. Ja, vielleicht überzeugt dich dann die zweite Version. Schauen wir mal.
Ja, das Problem ist, die müssen mich immer relativ schnell überzeugen. Weißt du, also ja, ich probiere das dann aus und wenn das gut ist, dann bleibe ich auch dabei. Also ist nicht so, dass ich mich dann gar nicht umgewöhnen kann. Aber das muss dann auch relativ schnell gehen. Also wenn ich so ein paar Tage rumprobiere damit und finde das dann immer noch nicht gut, dann haue ich es auch wieder weg und gucke es nie wieder an. Es soll mehr Eye-Tracking möglich sein, das musst du einmal erklären. Natürlich für die Vision Pro, aber vielleicht auch mehr?
Nee, tatsächlich betrifft es erstmal nur die Vision Pro. Und zwar soll es möglich sein, das ist auch schon relativ sicher, da ist Apple intern am Testen und Informationen von Mark Gurman wohl auch wirklich schon bereit, das zu veröffentlichen. Es geht darum, dass du per verbessertem Eye-Tracking über die Vision Pro besser scrollen können sollst, beziehungsweise überhaupt dann erstmals scrollen. Bisher braucht man ja, glaube ich, die Finger dazu, die man so zusammen pinscht und dann eben Seiten rauf und runter ziehen kann. Das soll irgendwann alles, beziehungsweise jetzt dann mit Vision OS 3 per Eye-Tracking funktionieren. Ja. Bin ich mal gespannt. Ich habe keine Vision Pro, wobei ich sagen muss, ich habe sie letztens mal aufgehabt. Ich habe mir dann Beispiel an dir genommen und bin mal in den Apple Store gegangen.
Erzähl.
Hab da mal so eine Demo gebucht. Ja, im Grunde kann ich da nichts Neues dazu sagen. Mich hat es schon ein Stück weit begeistert, was in dieser Demo alles möglich war. Ich habe aber nach der halben Stunde auch gemerkt, ich bin jetzt echt froh, dass das Teil wieder runter ist vom Kopf.
Okay.
Also ich habe da drunter dann zum Schwitzen angefangen und das war schwer und ich hatte dann Abdrücke im Gesicht. Da solltest du danach nichts mehr vorhaben, weil das ist wirklich... Das war wirklich schweißtreibend.
Ja, das ist das ja auch, was Lukas immer sagt, der ja eine Vision Pro hat und dann sagt, ja, das ist schon auch anstrengend, die dann ein bisschen länger aufzuhaben. Und der Punkt. Okay, also Eye-Tracking, wenn das funktioniert, ist es gut. Muss man dann natürlich schauen, wenn es nur für die Vision Pro ist. Dann soll es den, wir haben schon mal darüber gesprochen, einen Health Coach geben. Also das heißt, die Gesundheitsfunktionen sollen so zusammengefasst, wenn ich das so richtig verstanden habe, geben da natürlich wahrscheinlich KI gestützt und dir Hinweise zu deinem Training, Fitness, Gesundheitszustand, Bewegung, alles das, was so ein iPhone und die anderen Geräte messen können, die Uhr natürlich vor allen Dingen, dann irgendwie zusammengefasst dir ausgeben soll. Haben wir schon drüber gesprochen, aber das wäre schon auch eine coole Sache, oder?
Genau. Apple Health Plus wird das Ganze dann vermutlich heißen. Genau wissen wir es natürlich nicht, aber wir haben in einer der letzten Ausgaben drüber gesprochen. Müssen wir jetzt hier nicht mehr wiederholen. Ich kann nur soweit sagen, das wird auch später in meinem Top der Woche eine Rolle spielen. Wenn es das jetzt schon gäbe, hätte ich mir vor anderthalb Wochen vermutlich eine fiebrige Nacht erspart. Aber das werde ich später aufklären.
Da sind wir ja gespannt. Sehr gut, jawohl. Und so das letzte Gerücht dann, dass Apple sein KI-Modell für Entwickler öffnet. Das heißt, Entwickler können dann auch darauf zugreifen. Anhand des Standes der KI ist das wahrscheinlich nur so eine mäßig gute Meldung dann für die Entwicklerinnen und Entwickler. Aber okay, wenn es dann die Möglichkeiten gibt, ist das, glaube ich, auch ganz gut. Ja, das sind diese Dinge. Dann gibt's also vielleicht Hardware, wobei das ist nur sehr, sehr mit einem Fragezeichen. Wir haben spekuliert.
Ist die WWDC ja nicht besonders bekannt für Hardware. Da gibt's zwar Überraschungen hin und wieder, aber ja, eigentlich geht's um Software.
Ja, AirPods dritte Generation wären mal dran, ne? Die sind schon
seit AirPods Pro.
Entschuldigung, AirPods Pro, jawohl. Dritte Generation, die sind schon 3 Jahre alt. Ich könnte mir vorstellen, dass Apple da noch eine Überraschung aus dem Hut zaubert. vielleicht auch einfach aus ganz taktischen, blanken, nackten taktischen Überlegungen noch etwas zu bieten, worauf die Medien, die Presse sich stürzen kann, hardwaremäßig, irgendeine tolle Hardware, und nicht so sehr dann darüber spekuliert, was es denn an Software gibt. Also sprich dann nicht genau in die Wunde der fehlenden oder nicht so tollen KI dann vielleicht drängt.
Ja, ja, werden ja. Wir, so ein kleines Ablenkungsmanöver, meinst du?
Sowas, ne? So ein Sweet Spot, wo alle draufgehen und dann nicht darüber reden. Aber alles das, alles Spekulation, werden wir dann sehen. Die WWDC, wie gesagt, steht vor der Türe, 9. Juni um 19 Uhr deutscher Zeit. Kann man sich die natürlich angucken. Wir beide dann natürlich im Apple Park. Das ist dann morgens irgendwann. Nein, natürlich nicht. Auch wir sitzen vor dem vor YouTube wahrscheinlich oder vor dem Apple TV App. Für die, die es interessiert und es nicht wissen, also die es interessiert, wissen es natürlich. Danach gibt es noch eine zweite Keynote, die Platforms State of the Union. Ist in diesem Jahr um 22 Uhr. Die war, also deutscher Zeit natürlich, die war sonst immer ein kleines bisschen später. Da sagen so viele Entwicklerinnen und Entwickler, das ist eigentlich die spannendere, weil dann so die Plattformen nochmal einzeln vorgestellt werden und ein bisschen tiefer reingegangen wird, auch für Entwicklerinnen und Entwickler. Also ist nicht so sehr fürs Massenpublikum. Wenn das interessiert, dann kann er oder sie natürlich um 22 Uhr direkt weiterschauen.
Du hast es angesprochen, das ist also noch recht spekulativ. Wir wollen natürlich Apples KI-Bemühungen jetzt hier nicht schlechter reden, als sie sind. Also ich lege da durchaus große Hoffnungen in iOS 19 und 20, dass man da wirklich mal in Fahrt kommt. Aber so ein bisschen im Vergleich zur Konkurrenz, du hast dir die Google Keynote angeschaut. Da wird schon mit, wie sagt man, da ist man schon ein Stück weiter, oder? Also das wirkt alles ein bisschen ausgereifter. Erzähl doch mal, du hast dir die Zusammenfassung angeschaut.
Genau, also Googles I.O. war jetzt vor zwei Tagen, drei Tagen, irgend sowas. Also war jetzt also auch ganz neu, die dauert immer so ein kleines bisschen länger, so zwei Stunden oder so, ist auch eine Live-Veranstaltung, da können wir gleich nochmal drüber reden. Und tatsächlich, also Google hat ein KI-Feuerwerk abgefeuert. Die haben, glaube ich, verstanden, welche Bedeutung diese KI denn dann hat, auch für ihre Produkte hat. Hat so etwas wie Google Beam für Videokonferenzen, so dass man sich dann so ein Avatar bauen kann. Was ich mega spannend fand, war die Live-Übersetzung in Google Meet. Also das heißt, du machst eine Videokonferenz und kannst mit jemandem sprechen, der Spanisch, Italienisch, Französisch spricht und es wird live übersetzt und natürlich umgekehrt genauso. Das, was wir beim letzten oder vorletzten Mal schon mit den AirPods mal diskutiert hatten, dass das auf iPhone kommt und dann über AirPods ausgespielt wird. Das heißt also, ich kann mit jemandem mit einer fremden Sprache, die ich selbst nicht spreche, in echt mich unterhalten. Dann vor allen Dingen, was sehr, sehr spannend ist, und da sind wir tatsächlich wieder bei Iris, das macht Google auch, nämlich ein Assistenten, der personalisiert, alle deine Daten kennt, die du dann natürlich auf Google-Geräten in Google-Anwendungen hast und entsprechend, Google nennt das Personalized Smart Replies geben kann. Ja, hier der Sundar Pichai, der Chef von Google, hat zum Beispiel gemacht, er hat eine Anfrage eines Freundes von einer Reise nach Utah, übrigens immer eine Reise wert, ja, ich war schon das ist schon richtig, richtig stark dort. Und die Maschine antwortet dann auf dem, was schon in der Kommunikation war, in den E-Mails war, in Reisebuchungen war und gibt also dem Freund dann Tipps aus der eigenen Reise sozusagen. Also ich brauche nicht selbst antworten, das macht die KI für mich aufgrund der Daten, die sie von mir hat und das sie dann eben personalisiert. Sogar bis hin zu dem Stil, den ich dann normalerweise mit diesem Freund pflege. Da sollte Iris hin, oder das ist natürlich dann durchaus die Idee wahrscheinlich von Iris, dass man so viele Daten hat, dass man da sehr persönlich einen Assistenten tatsächlich hat. Also Google hat eine Menge vorgestellt und ich glaube, das sitzt Apple ganz schön im Nacken, dann so etwas, wenn so ein Konkurrent dann solche Dinge so deutlich auch natürlich gut vorstellt, jetzt ist Google natürlich dafür bekannt, die stellen immer viel vor, es kommt nicht alles. Die stellen auch Apps dann ganz gerne mal wieder ein. Da muss man natürlich so ein bisschen vorsichtig sein, was kommt jetzt wirklich, was funktioniert wie. Aber das war schon ziemlich beeindruckend, oder? Das ist so das, wo Iris hin möchte, ne? Oder, Fabian?
Im Grunde, mich hat es jetzt, wo du es beschrieben hast, teilweise an das erinnert, was man uns eigentlich für iOS 18 versprochen hat. Personellen Kontext von Iris, tief in Apps integriert, da irgendwelche Dinge über mich zu wissen und dann permanent für mich abrufbar zu machen. Das ist im Grunde das, was man uns versprochen hat und was jetzt aber ja vorerst nicht kommen wird. Mhm. Also vielleicht mit iOS 19, das sehen wir dann in 2 Wochen, vielleicht aber auch erst in iOS 20. Da ist natürlich jetzt schon ordentlich Druck drauf, das ist ganz klar.
Mhm. Ja, und Google geht ja so weit, in ihr Kerngeschäft zu gehen, also sogar in die Suchmaschine wird dann ein AI-Mode, also ein KI-Modus eingebaut, der dann auch entsprechend arbeitet und Quellen raussucht und. Das ist natürlich einfach auch der Kern von Google, ne? Womit Google sein Geld verdient. Mal ganz abgesehen von Gemini, das auch nochmal hier personal und proaktiv und so wird. Also ja, da können wir uns auf ein paar Dinge gefasst machen. Und als Apple hätte ich da sehr genau hingeschaut, sagen wir es mal so. Wir hatten auch Leser auf Apple Page, die davon ziemlich beeindruckt waren, ne? Oder?
Ja, es wurde nämlich auch eine neue Videogenerierungsmöglichkeit vorgestellt. Ich muss gestehen, ich habe mir das nicht angeschaut. Das war jetzt erst gestern Abend, ich bin heute nicht dazu gekommen. Aber es soll wohl täuschend echt ausschauen. Und der Thorsten hat auf apfelpage.de geschrieben, dass er sich heute Morgen die YouTube-Zusammenfassung angesehen hat und hin und her gerissen zwischen Begeisterung und Entsetzen ist. Die KI-Videos sind von echten nicht mehr zu unterscheiden. Das öffnet für Fake News natürlich Tor und Tür. Also das ist ja tatsächlich, ohne es jetzt selbst gesehen zu haben. Ich weiß nicht, hast du es dir angeschaut?
Ja, ja. Also
ist das so wie das er das ist, beschreibt, ist das so echt?
Das ist, ich finde diese Formulierung eigentlich sagt sie das genau das, ja, also zwischen Begeisterung und Entsetzen. Also das ist unfassbar gut. Das ist wirklich echt. Also ja, man sieht immer noch so ein bisschen KI, wenn man da genau hinguckt. Und das waren natürlich auch Beispiele, wo man sofort sah, dass sie nicht echt sein können, weil es irgendwelche Trickfiguren waren oder ein Huhn auf einem Auto, so ein Riesenhuhn auf einem Auto, das dann fliegen konnte. Das habe ich jetzt hier im Ruhrgebiet noch nicht gesehen oder sagen wir mal nur sehr selten gesehen. Und das ist natürlich dann klar, dass das KI generiert ist. Aber allein die Möglichkeit, dass ich einen Text eingebe, eine Beschreibung eingebe, einen Prompt mache und dann ein Video ausgegeben wird, inklusive Sprache. Also Google hat auch vorgestellt, dass die Figuren zum Beispiel jetzt in diesem kurzen Video sich miteinander unterhalten haben. Und das kann dann halt professionelle Sprecher nicht viel besser wahrscheinlich machen. Doch, wahrscheinlich können sie es doch noch besser machen. Ja, also professionelle Sprecherinnen und Sprecher. Aber nichtsdestotrotz, ja, also die konnten auch miteinander reden. Also das war schon wirklich beeindruckend und es ist wirklich täuschend echt. Also die Qualität ist im Augenblick so hoch. Naja, und dann ist man natürlich genau in der Diskussion, was ist wahr, was ist real, wie erkenne ich das? Das wird wahrscheinlich die nächste Generation immens betreffen, sich da Kompetenzen aufzubauen, so etwas dann auch einordnen zu können. Also sprich dich, ja. Dich Fabian, du musst das lernen.
Du, ich werde jetzt am Wochenende, also wenn es ihr wahrscheinlich hört, werde ich 29, da würde ich mich nicht mehr zur nächsten Generation, die irgendwie von ja Social Media, Fake News und allem möglichen irgendwie großartig sich noch täuschen lässt. Aber ja, du sagst, dass das Stichwort Medienkompetenz wird immer wichtiger. Du hast es angesprochen, professionelle Einsprecher werden das wahrscheinlich noch besser können. Aber im Grunde kann halt jetzt jeder Dackel hergehen, sage ich jetzt einfach mal, und mit Hilfe von KI Videos generieren, gewollt oder unbeabsichtigt Fake News verbreiten und über die sozialen Medien verteilen. Also das ist wirklich eine Entwicklung. Da wird man ganz pessimistisch, muss ich wirklich sagen.
Ja, das wird wirklich eine Herausforderung sein. Also die Herausforderung selbst ist nicht neu. Also das gab es schon immer. Es gab schon immer Manipulation von Bildern. Da gibt es Beispiele von Mussolini und Stalin und irgendetwas, die Bilder dann manipuliert haben. Aber es ist natürlich heute so unfassbar einfach. Ja? Also ich kann ja auf Knopfdruck mit so einer bereinigenden Funktion oder halt durch einen einfachen Prompt mir etwas erstellen. Ja, da muss man, da müssen wir wirklich dann, glaube ich, nochmal dran arbeiten. Ja.
Ja.
Kommen wir doch nochmal zu dem Punkt, dass die Form, die Google gewählt hat und ja immer wählt und auch jedes Jahr wählt, nämlich ein Live-Event zu machen und Apple nicht mehr. Wie findest du das? Also, was hältst du davon?
Das, was ich jetzt an Zusammenfassungen gesehen habe, hat recht authentisch gewirkt. Ich fand das eine coole Vorstellung. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass Apple das wieder macht. Also ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon so ist, dass man da ja quasi nur diesen Mix aus Presse, die im extra vorbereiteten Räumen sich die Produkte anschauen darf, aber davor gibt es eigentlich eine vorher produzierte Keynote, wie lange das jetzt schon so ist. Aber mir hat das ehrlich gesagt besser gefallen mit ja quasi Live-Publikum. Ich schätze mal, das war bis Anfang der Corona-Zeit noch der Fall.
Genau.
Ich finde, das hat irgendwas. Ich finde, das ist irgendwie ein bisschen nahbarer, ein bisschen näher am Kunden und am Interessierten. Also ich würde mich darüber freuen, wenn Apple da den Schritt zurück macht. Gibt, glaube ich, keine Hinweise drauf. Ich weiß nicht, ob Apple sowas irgendwie plant. Keine Ahnung.
Ja, der Vorteil für Apple ist natürlich, dass sie es komplett kontrolliert halten können. Es nicht mal negative Äußerungen von Journalisten gibt, die dann da im Publikum sitzen. In diesem Steve Jobs Theater saßen ja auch ein paar hundert. Und wenn dann etwas vorgestellt wird, was lahm ist, dann bekommt man vielleicht auch eine entsprechende Reaktion. Und natürlich, es kann nichts schief gehen. Deshalb versteht man schon, warum die das machen. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Das ist schon, ja, das ist perfekt. Das ist glatt. Aber das ist eben auch dann perfekt und glatt. Und deshalb ist es nicht so nahbar, nicht so authentisch. Also, ja, da würde ich mir tatsächlich auch vielleicht so ein Mix, ja, wäre vielleicht ganz gut. Also, dass man sozusagen dieses Live-Event macht und dann so Filmchen einspielt. Ich fände das irgendwie sympathischer. Und gerade in diesen Zeiten, also in denen wir ja schon so etwas sehen und diese ganze künstliche Welt und künstlich erschaffene KI-Welt da draußen. Ich denke, das würde Apple ein bisschen sympathischer machen wieder. Und das hätten sie auch dringend nötig.
Ja. Mir ist das auch ein bisschen zu glatt. Also mir würde das, wie gesagt, gefallen. Wir können aber zu was aktuell eher nicht so glatt laufendem überleiten, beziehungsweise wir waren ja schon halb da bei Iris. Da gibt es ein ganz kurzes Update von Mark Gurman, der sich auf interne Informationen beruft und sagt, dass es wohl erhebliche Fortschritte gibt. Ob die dann für iOS 19 schon fertig sind, das sei mal dahingestellt. Kann gut sein, dass Iris tatsächlich nur ein Randthema ist und man so ein bisschen versucht, die ganze Marke in Apple Intelligence von Siri zu extrahieren. Das könnte ich mir gut vorstellen, ist aber nicht ganz uninteressant für unsere kleine Wette, Marco. Du wirst dich erinnern.
Ja.
Du hast das vorgeschlagen.
Natürlich.
Du bist dir sicher, dass Apple Iris auf der WWDC nicht erwähnen wird. Ich halt nach wie vor dagegen, kann es aber mittlerweile überhaupt nicht mehr sagen. Ja. Wer da am Ende gewinnen wird.
Wir haben gewettet um eine Flasche kalifornischen Rotwein und wenn ich mich richtig erinnere, hast du beim letzten Mal noch eine halbe Tafel Schokolade dazu gewonnen, indem du das Quiz zu den Quartalzahlen so souverän mit 4 Punkten abgeschlossen hast.
Einigermaßen souverän, ja.
Okay, gut, also werden wir sehen. Schwer einzuschätzen. Ich glaube, ich habe ja beim letzten Mal gesagt, ich bin nicht mehr ganz so sicher, aber natürlich halte ich die Wette noch. Werden wir sehen. Sie müssen etwas zu KI sagen und sie werden auch einen Fokus auf KI legen. Da bin ich ziemlich sicher. Das geht gar nicht anders. Sonst muss ich vorher noch alle meine Apple-Aktien verkaufen. Also wenn ich das wüsste, weil ich glaube, das wäre dann wirklich ein Desaster für Apple, wenn sie nicht etwas zum Thema KI in Ausblick am Horizont etwas aufleuchten lassen könnten, wo dann die Leute denken, ach ja, das wird nochmal irgendwann gut werden. Ob das jetzt zu Iris ist, werden wir sehen. Die Wette steht. Aber wir sind relativ lahm mit unserer Wette, ja, weil Apfelflausch hat eine lange, lange Geschichte in Wetten. Und zwar Roman und Lukas haben das schon gemacht. Rate mal, in welcher Folge sie schon eine Wette abgeschlossen hatten.
Na, wenn du das so ankündigst, dann muss das mit einer der ersten gewesen sein. Das muss wirklich schon lange her sein.
Genau, in Folge 1 von August 2017. Was glaubst du denn, war der Wetteinsatz?
Ich weiß ja nicht mal, um was es ging. Keine Ahnung. Was Monetäres? Ging es um was Monetäres?
Nein,
oder?
Nein. Unsere Kollegen schmeißen mit Alkohol um sich. Auch unsere Kollegen haben gewettet, um etwas zu trinken. Ein bisschen weniger stilvoll als kalifornischen Rotwein. Um einen Kasten Bier haben sie gewettet.
Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Ich hätte jetzt ein Sixpack hier gesagt, ein Kasten Bier ist natürlich ein schöner Wetteinsatz.
Ja, gut. Die Auflösung kenne ich.
Worum ging's?
Die Auflösung kenne ich, ich glaube, um Apple Watch, aber tut mir leid, das weiß ich auch wirklich okay. Jetzt nicht mehr, müssen Sie nochmal nachhören. Aber ja, okay. Also das heißt, eine lange Tradition von Wetten im Apfelplausch. Schauen wir mal.
Ja. Du hast es dir angehört in Vorbereitung auf die Folge 400. Da werden wir später nochmal kurz drauf eingehen.
Genau.
Könnte sich für den einen oder anderen vielleicht lohnen, wenn man sich nochmal ein paar alte Folgen anhört, ohne da zu viel spoilern zu wollen. Ja. Jetzt wollte ich dich fragen, ob du Gigaset kennst. Sagt dir der Name Gigaset was?
Natürlich sagt mir Gigaset etwas. Ich hatte lange Telefone und auch tatsächlich, ja, da redet jetzt gleich Roman drüber. Ein Babyfon ist jetzt schon lange her bei mir. Also das ist ein Stück aus meiner Geschichte. Aber ja klar, Eltern und Babyfon gehören natürlich zusammen. Also sprich, die Kurzen schlafen irgendwo im Nebenraum und man steht abrufbereit, möchte aber trotzdem nicht dann stören. Von daher, ja, aber führ mal ein. Worum es geht.
Genau, wenn wir jetzt damit euer Interesse geweckt haben und ihr im Markt für Babyphones seid, dann ist das Gespräch jetzt von Roman mit Jörg Brühl von Gigaset genau das Richtige für euch. Wir verabschieden uns kurz in die Werbung.
Ihr hört das Produktporträt im Apfelplausch, heute mit Jörg Brühl von Gigaset. Gigaset werdet ihr kennen, das ist ein Hersteller von Schnurlostelefonen und seit einigen Jahren auch Smartphones. Startet jetzt mit einer neuen Produktkategorie, nämlich Babyphones. Da hat Gigaset jetzt eine neue Produktpalette vorgestellt, die wir euch heute ein bisschen näher bringen wollen. Und Herr Brühl, jetzt starten wir gerne wieder mit unserer Eingangsstation der Vorstellung in 100 Sekunden, unserem Speed-Intro. Wenn Sie bereit sind, dann geht's jetzt los.
Ja, vielen Dank. Ich bin Jörg Brühl von Gigaset. Und wenn man bei Gigaset arbeitet, dann ist immer die erste Frage, die gibt's noch? Ja, uns gibt's noch. Wir sind der deutsche Traditionshersteller für Telefone. Das machen wir schon seit 1941 in Bocholt im Münsterland. Stellen wir die her für Privat- und Geschäftskunden. Und wir sind besonders bekannt für die Deckt-Schnurlos-Telefone. In dem Segment sind wir auch unangefochten Marktführer in ganz Europa. Und unsere Premium-Marke steht für ganz klassische Made-in-Germany-Werte, Sicherheit, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit, Nachhaltigkeit und aber auch gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und auch wenn der Telefonmarkt natürlich kleiner wird, wir bauen weiterhin viele Millionen Telefone im Jahr und gehören inzwischen zum Elektronikkonzern Vitec. Und neben den beliebten Haustelefonen sind wir sehr erfolgreich im Geschäftskundenbereich. Das ist nicht so unbedingt der Schreibtischtäter, den man da vielleicht im Kopf hat, sondern denken Sie an große Industrieanlagen, Krankenhäuser, Supermärkte, Autohäuser. Also da, wo man viel unterwegs ist an seinem Arbeitsplatz über längere Distanzen, das können wir besonders gut. Bei uns ist zum Beispiel Teams inzwischen auch integriert oder moderne Alarmserver. Seit 2016 machen wir auch Smartphones made in Germany, solide Geräte für kleines Geld und ganz neu jetzt eben auch Babyphones, über die wir noch zu sprechen kommen. Und neben Qualität ist uns auch das Thema Fairness und Nachhaltigkeit ein ganz besonderes Anliegen und da können wir vielleicht auch noch drüber sprechen.
3 Sekunden vor Ablauf der Frist, sehr passt genau. Den letzten Gast hatte ich leider zu früh ausgestoppt, aber diesmal habe ich ganz genau darauf geachtet, dass ich die Zeit richtig ablese. Ja, Babyfone. Warum Babyfone nach den Telefonen und Smartphones der letzten Jahre? Wie kam es dazu?
Ja, das war für uns eigentlich schon lange ein logischer Schritt. Wir sind jetzt zwei Dinge zusammengekommen. Zum einen glauben wir, dass wir mit unserer Erfahrung, ja, was das Thema Sicherheit und Vertrauen angeht, und Baby, da ist natürlich ein ganz großes Vertrauensthema, dass wir da auf jeden Fall das richtige Image beim Kunden haben, aber auch das richtige Know-how im Unternehmen, was eine sichere Verbindung zum Beispiel angeht, eine sehr gute Audio- und eine Videoqualität. Und hinzu kommt, dass unsere neue Konzernmutter einfach auch schon lange Erfahrung in diesem Bereich hat, mit verschiedenen Consumer-Marken auf der ganzen Welt, in UK, in USA sehr erfolgreich ist damit. Und da hat sich die Zusammenarbeit angeboten und da haben wir eine neue Produktpalette gebaut.
Genau, vier Modelle sind das. Vielleicht wollen Sie mal ein bisschen darüber erzählen, wie die sich unterscheiden und welche Funktionsumfang sie überhaupt bieten.
Ja, wir haben uns überlegt, wie viele Modelle machen Sinn, um in den Markt zu gehen und sind zu der Entscheidung gekommen, dass vier eine gute Zahl ist. Wir fangen bei sehr kompakten Geräten an, gibt ein reines Audio-Gerät, das für die Reise ideal ist, aber auch vielleicht für die Großeltern. Und man kann es einfach überall hin mitnehmen, auch im Haus, komplett portabel, hängt nicht am Strom, rein akkubetrieben, beide Komponenten. Und das ist einfach total praktisch. Wir haben aber auch mit dem Baby 300 ein kompaktes Videogerät mit einem kleineren Bildschirm, aber schon auch einer sehr guten Kamera. Und Baby 500 ist dann schon wieder eine ganze Kategorie besser. Da reden wir schon über einen 5-Zoll-Bildschirm in der Elterneinheit und das geht hoch bis 5,5 Zoll bei unserem Baby 700 Connected. Der hat dann Touchscreen, da ist dann auch eine App dabei, die sie nutzen können. Die Kameras sind sehr gut. Da haben wir Schwenkneigefunktionen, wir haben Zoom da drin, da ist ein Nachtlicht eingebaut, die spielen Schlaflieder ab und lauter solche Dinge. Wir haben versucht, das sehr kompakt zu machen, optimales Nutzererlebnis einzubauen. Und für jeden Geschmack, aber natürlich auch für jeden Geldbeutel, das richtige Produkt dabei zu haben.
Ist das auch eine Zwei-Wege-Kommunikation dann? Also können die Eltern auch zum Kind zurücksprechen? Ich weiß, dass das früher nicht immer gegeben war unbedingt.
Nein, selbstverständlich. Also das geht bei allen Geräten, dass man sowohl hören als auch reinsprechen kann. Ja.
Ich habe in der Pressemitteilung gelesen, die Reichweite geben Sie mit etwa 300 Metern an. Also ist das tatsächlich etwas, das nicht übers Netz läuft, über die Cloud, sondern etwas, das unabhängig funkt?
Genau. Wir nutzen tatsächlich drei unterschiedliche Funkstandards. Also den Audioteil machen wir überdeckt. Da, wo wir herkommen, da haben wir natürlich auch die größte Expertise. Sie können nur überdeckt kein Video übertragen. Deshalb haben wir für die Videoübertragung dann FHSS. Das ist so ein bisschen der Branchenstandard. Ist ein verschlüsseltes System mit 2,4 Gigahertz. Und wir nutzen auch, wenn dann die App zum Einsatz kommt, WLAN als Übertragungsweg. Aber tatsächlich sind wir im Normalfall, also wenn Sie Kamera und Elterneinheit miteinander verbinden, sind wir unabhängig von WLAN und vom Router und möglichen Verbindungen im Haus, die nicht funktionieren oder funktionieren.
Der Tech-Redakteur in mir fragt sich gerade, ob es nicht eine spannende Idee wäre, die DECT-Komponente in eine Interoperabilität zu bringen mit den DECT-Telefonen von Gigaset, dass man sich quasi dann von seinem Router aus über die Router-Telefonanlage in das Babyphone einwählen könnte. Aber das ist wahrscheinlich als Feature nicht vorgesehen.
Das würde es deutlich komplizierter machen als nötig. Tatsächlich gehen wir natürlich davon aus, dass die meisten auch die Videokomponente haben wollen. Und die meisten unserer DECT-Telefone haben tatsächlich auch eine Babyphone-Funktion. Das heißt, wenn Sie zwei haben, können Sie mit dem einen das eine auf Hören schalten, neben das Kind legen. Das ist dann so die ganz günstige Einsteigerlösung noch unterhalb von unserem Baby 100. Also die haben die Funktion, aber beides miteinander zu kombinieren, hat für uns nicht so rasend viel Sinn gemacht.
Mhm. Kommen wir ein wenig zum Schluss noch zu dem allgemeinen Ausblick auf die nächste Zeit. die Telefone, das werden die allermeisten schon mal gesehen haben oder vielleicht sogar schon im Haushalt selbst gehabt haben. Es gab vor ein paar Jahren dann den Vorstoß in Richtung Smartphones. Ich hatte selbst mal ein Gigaset-Smartphone für meinen Vater angeschafft vor einigen Jahren, das auch durchaus ein bisschen durchgehalten hat. Was können Sie uns so in den letzten Sekunden hinsichtlich des Produktausblicks auf die nächsten Monate bis Jahre sagen? Welche Schwerpunkte werden da gesetzt werden?
Ja, also wir sind natürlich jetzt sehr gespannt, wie das Thema Babyphones anläuft. Das ist jetzt ganz frisch. Bei dem Thema Smartphone haben wir schon ein bisschen mehr Erfahrung. Ich habe es ja schon gesagt, seit 2016 sind wir da auf dem Markt. Wir gehen auch in entsprechende Nischen rein. Die werden wir weiterhin bedienen. Wir haben zwei Modelle im Bereich Rugged Smartphones, also besonders robuste Modelle. Da wird es auch in diesem Jahr auch Nachfolgemodelle geben. Wir gehen aber auch wieder in die Breite. Also es gibt eine ganze Reihe von neuen Modellen und bei uns ist eben so, wir sind auf Android-Basis, ja, wir haben auch Pure Android, da gibt es ja auch eine große Fanbase, die sagt, wir wollen gar nichts Verbautes haben und alles drumherum konstruieren wir mit unserem Erfahrungsschatz, den wir haben in der Kommunikation und da gibt es viele Besonderheiten, die man so bei anderen Herstellern nicht hat. Wir sind natürlich durch die Produktion mitten in Deutschland auch in einer sehr besonderen Situation, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, aber wir legen zum Beispiel auch Wert darauf, dass der Akku besonders lange hält. Wir haben immer austauschbare Akkus und Wireless Charging, was in unserer Preisklasse auch noch nicht selbstverständlich ist. Bei uns beginnen die Geräte ab 249 Euro und deshalb ist das also auch nicht mit den Top-Geräten vergleichbar von Apple oder Samsung oder Huawei, die dann natürlich deutlich vierstellig sind.
Ja, das Pure Android, das wusste ich auch damals bei der Einrichtung schon tatsächlich sehr zu schätzen.
Ja, das hören wir oft.
Das war das Produktporträt mit Jörg Brühl von Gigaset. Dankeschön.
Vielen Dank.
Gut, ja, Dankeschön, Roman. Sehr interessant. Wie gesagt, für wen das interessant sein könnte, wir haben in den Shownotes euch das Ganze verlinkt. Da könnt ihr euch das mal anschauen. Alle Infos in den Shownotes. Machen wir weiter mit OpenAI, die haben für Schlagzeilen gesorgt, gell? Da war ein bisschen was los.
Jawohl, und das ging also wirklich durch die Presselandschaft, durch die News hin und her. Nämlich OpenAI kauft sich bei Jony Ive ein. Jony Ive kennen wir alle, ehemaliger Chefdesigner, Kultdesigner, Kumpel von Steve Jobs, ein paar ikonische Produkte mitentwickelt. Also Jony Ive hat ja jetzt schon seit längerem eine eigene Firma, Love From heißt die. Finde ich irgendwie ein bisschen seltsamer Name, aber okay, Liebe von, machen wir, Love From. Und da gibt es ein Spin-off, eine ausgekoppelte, eine eigene Firma, die genauso heißt wie die Google-Entwicklerkonferenz, nämlich I.O., ja, die natürlich klar Input-Output deshalb so heißt, also I.O. Und da hat sich Sam Altman eingekauft, also sprich OpenAI, und es scheint eine, naja, zumindest eine inszenierte Freundschaft zwischen den beiden zu geben, ja?
Ja, es macht zumindest den Eindruck. Es gibt ein ganz schönes Video dazu, was die beiden sowohl auf X als auch auf YouTube verbreitet haben. Das lohnt sich auf jeden Fall, sich anzuschauen. Da überschütten sich die beiden gegenseitig mit Lob und ja, kündigen eine Zusammenarbeit an, von der man noch nicht so richtig weiß, beziehungsweise nur vermuten kann, wo sie hinführen soll. OpenAI, ihr wisst das, das Unternehmen hinter ChatGPT, auch noch nicht sonderlich alt. Und ich würde sagen, in Sachen Software weiterhin das Maß aller Dinge. Und da fragt man sich natürlich auch, wo geht die Reise hin? Und ich denke, wir haben letztes Mal drüber gesprochen, ADQ ist sich sicher, dass wir in 10 Jahren keine iPhones mehr nutzen, weil wir dann Geräte brauchen, die besser auf KI zugeschnitten sind. Das wird wohl ganz klar in die Richtung gehen. Und man kann wohl davon ausgehen, dass sich hier Jony Ive und ChatGPT beziehungsweise I.O., kleines I, kleines O geschrieben, und OpenAI zusammentun, um da ja am nächsten iPhone-Moment vielleicht sogar zu basteln.
schauen wir mal. Ich kann mir das auch noch nicht so richtig vorstellen. Das Video heißt übrigens Sam und Johnny Introduce I.O. auf dem Kanal von OpenAI, wer es das anschauen möchte. Ja, ich finde es ein bisschen inszeniert. Also San Francisco und die beiden sitzen da in der Kneipe und trinken Kaffee und loben sich gegenseitig ob ihrer Genialität und fantastischen Visionen für die Verbesserung der Welt. Aber gut, lassen wir diesen ganzen Lärm mal beiseite. Hat natürlich Johnny Ive ja tatsächlich einige sehr ikonische, wichtige Dinge gemacht bei Apple. Ich fand das nicht immer ganz so gut, was er gemacht hat, weil er natürlich auch so minimalistisch war und einfach mal Ports und Anschlüsse weggelassen hat, obwohl man die gebraucht hätte, nur damit es besser aussah. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube schon, dass das ein ziemlich guter Designer ist und auch so eine Vision dafür hat, wie Dinge aussehen sollten. Sam Altman ist natürlich durchaus auch ein Visionär. Von daher wird das eine sehr, sehr spannende Zusammenarbeit. Und wie gesagt, die beiden tun so, als wären sie befreundet und besuchen ihre Familien gegenseitig. Davon berichten sie dann in dem Video. Das weiß ich noch nicht ganz so genau. Das hat so einen Vibe oder weiß nicht, ob es darauf anspielen soll. Johnny Ive war ja auch befreundet mit Steve Jobs und so dieser Moment nochmal zu wiederholen, diese gegenseitige Arbeit im Austausch miteinander, beide, die ähnlich ticken, eine ähnliche Vision haben, die Welt verbessern wollen und natürlich Geld verdienen wollen. Also von daher, weiß ich nicht, da spielt es so ein bisschen darauf an. Also mich hat das so ein bisschen ratlos dann da hinterlassen, ob das wirklich so ist, aber es war halt gut inszeniert. Ob das und jetzt was wird und vor allem wie so ein Produkt eigentlich aussehen könnte, keine Ahnung. Hast du eine Idee, wie sowas aussehen könnte?
Ja. Müssen wir natürlich spekulieren. Ich wollte vorher noch mal kurz sagen, dass es 6,5 Milliarden sind, die OpenAI in I.O. investiert. Und da ist klar das Ziel ausgegeben, dass man später fusioniert. Das heißt, da werden wirklich ja der Apple-Designer schlechthin und der KI-Vorreiter aktuell fusionieren. Und wie du sagst, irgendein Gerät auf die Beine stellen müssen, wo wir Stand heute natürlich nur spekulieren können. Also Apple ist ja gerade daran, so ein bisschen eine abgespeckte Version der Vision Pro, eine Apple Glasses vorzubereiten, wo dann so Geschichten wie Visual Intelligence und Apple Intelligence im Allgemeinen laufen sollen. Wir haben auch schon drüber gesprochen, dass die AirPods mit Kameras ausgestattet werden sollen, genauso die Apple Watch. Das heißt, Ideen gibt's genügend. Ich würde mich mal so weit aus dem Fenster lehnen, dass es mit einem klassischen Smartphone oder auch iPhone relativ wenig zu tun haben wird. Das Erste, woran ich gedacht habe, wir haben auch schon drüber gesprochen vor 2 oder 3 Folgen, war dieser Humane AI Pin, der ja krachend gescheitert ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn OpenAI und Johnny Ive sich zusammentun, das deutlich vernünftiger auf die Beine stellen.
Ja, das ist natürlich ein Dreamteam und ich glaube von OpenAI natürlich auch ein unfassbarer Coup, dann so jemanden wie Johnny Ive in solch einer verantwortlichen Position dann zu gewinnen für die eigenen Produkte und so die nächste Stufe vielleicht zu zünden, also sprich vielleicht auch Hardware zu machen. Ja, das ist unfassbar spannend, werden wir sehen. Wo du sagst Brille, auch das wurde auf der Google I.O. gezeigt. Android XR heißt das, glaube ich. Also das sind so Smart Glasses, irgendwie mit KI-Brille mit Display. Das wäre natürlich so ein Ding, weil ich dann einfach auch kein Display in der Hand brauche, also sprich kein Smartphone mehr brauche und ich nicht alles mit Sprache machen muss dann irgendwie. Von daher, also ich habe...
Da muss ich direkt gerne einhaken. Ich glaube, das ist... die einzige Kategorie, die Sam Altman tatsächlich ausgeschlossen hat. Da habe ich vorhin nochmal einen Artikel gelesen. Ja. Für mich wäre das auch naheliegend gewesen, dass du sagst, Mensch, du hast was auf der Nase und das ist eh immer in Blickrichtung. Mhm. Das ist doch eigentlich naheliegend. Aber das war wirklich tatsächlich das Einzige, was er ausgeschlossen hat. Er hat so ein bisschen kryptisch gesagt, es wird sich um eine neue Interpretation eines Computers handeln. Wobei ich da anmerken würde, heutzutage ist ja jede Apple Watch ist hier eine Art von Computer, von daher so richtig Schlüsse lässt das nicht zu. Das wird auf jeden Fall spannend. Ja. Wer sich dazu auch geäußert hat, und da frage ich mich immer, wo hat der eigentlich seine Informationen her und vor allem so schnell, ist Ming-Chi Kuo,
der bekannte Apple-Leaker, der hat sich heute zu Wort gemeldet und will bereits wissen, dass die Hardware, wie auch immer sie dann aussieht, bereits 2027 an den Start gehen soll. Also das genießen wir mal mit Vorsicht, sind aber natürlich gespannt, wenn es dann ja vielleicht in 2 Jahren schon den nächsten iPhone-Moment gibt. Ich habe gerade nachgedacht, das wären dann genau 20 Jahre nach dem iPhone.
Ja, wäre mal wieder Zeit.
Hätte doch was.
Genau. Ja, schauen wir mal, werden wir sehen. Johnny Ive wird sich ja auch nicht nur jetzt um genau dieses kümmern, sondern wahrscheinlich auch um die Software, also ChatGPT oder so. Also da können wir durchaus auch etwas erwarten. Sind wir gespannt drauf und schauen wir da, wo die Reise hingeht. Alles Spekulation, aber nichtsdestotrotz interessant und wahrscheinlich ist es auch eine gute, ja, ich habe es eben Dream Team genannt. Also ich glaube schon, dass das eine gute Kombination sein wird. So einer wie Sam Altman und so einer wie Johnny Ive für uns.
Ja.
Eine denkbar schlechte Kombination, das Gegenteil eines Dream Teams, gibt es das eigentlich als Wort? Ein Bad Team, Bad Boys Team? Nein. Also immer wenn
Pech und Schwefel. Pech und auf jeden Schwefel, Fall.
Genau. Ist Fortnite und Apple. Aber da gibt es auch etwas Neues, nicht in Deutschland, aber im US App Store, nämlich die US-Amerikanerinnen und Amerikaner können Fortnite wieder spielen, geladen aus dem normalen Apple App Store. Erzähl mal, Fabian.
Ja, genau. Also nur in den USA, da haben wir letztes Mal drüber berichtet, gab es ja dieses epische Gerichtsurteil von Epic Games, die kurz darauf auch ihren Klassiker Fortnite, ihr beliebtestes Spiel, wieder zur Veröffentlichung bzw. zur Überprüfung eingereicht haben. Und jetzt ist das Ganze wieder live im App Store, im Apple App Store, muss man ja dazu sagen, für iPhone und iPad in den USA. Wir sind von dem ganzen Theater nur bedingt betroffen. Bei uns ist es schon wieder ein bisschen länger möglich, solche Spiele, die oder generell Apps, die es aus welchen Gründen auch immer nicht in den App Store schaffen, herunterzuladen. Wir haben ja die alternativen Marktplätze und Epic Games bietet in der EU zum Beispiel seinen Epic Games Store an. Das heißt, wer bei uns gerne Fortnite spielen würde, der kann das auch tun. Dass jetzt in den USA das wieder so weit gekommen ist, wir haben darüber berichtet, war eine empfindliche Niederlage für Apple. Wir haben schon drüber geredet, dass das einiges ändern könnte, wenn diese App Store Gebühren so nicht bestehen bleiben können und wenn es jetzt und das scheint so funktioniert zu haben, wenn es jetzt tatsächlich Apps gibt mit Links raus aus dem App Store zu alternativen Zahlungsmöglichkeiten, denn genau das ist bei Fortnite der Fall. Es gab aber noch einen kleinen Stolperstein, oder Marco? Ja.
Apple hat nicht einfach die richterliche Anordnung sofort umgesetzt. Warum auch? Natürlich nicht, sondern hat die Zulassung dann von Fortnite im Apple App Store abgelehnt mit der Begründung, dass die Entscheidungen im laufenden Berufungsverfahren noch abgewartet werden sollen. Daraufhin hat Fortnite Beschwerde eingelegt bei der Richterin, die ja auch namentlich bekannt ist, nämlich Gonzales Rogers. Und die hat dann am 19. Mai nochmal eine richterliche Anordnung, die in Deutlichkeit, glaube ich, nicht zu übertreffen ist, Apple dazu angewiesen, sofort, unverzüglich, vollständig dieses umzusetzen, was sie zuvor angeordnet hatte. Also sprich, dass es Fortnite in den Apple App Store kommen muss, mit der Möglichkeit auch dort außerhalb dann zu bezahlen. Also das heißt, da hat Apple nochmal versucht, einen Winkelzug zu machen, hat nochmal prokrastiniert, hat nochmal versucht, dort irgendwie Zeit zu schinden, musste von der Richterin ausdrücklich mit der Androhung einer Vorladung für einen der Chefs, also Eddie Q wahrscheinlich oder Phil Schiller, musste Apple dann dazu gezwungen werden und dann hat Apple es dann also auch tatsächlich gemacht und also am 21. Mai dann tatsächlich nachgegeben, aber musste nochmal den Dreh machen. Wie wirkt das für dich, wenn du das jetzt so von außen hörst? Jemand wird verknackt von einer Richterin, von einem Richter und sagt dann erstmal, nö, mach ich nicht, jahrelang. dann kommt nochmal ganz, ganz deutlich und dann sagen, nee, wir machen das immer noch nicht. Und da muss nochmal gesagt werden, also es klingt, sagen wir es vorsichtig, unsympathisch, oder?
Ja. Also ich glaube, da gibt's keine zwei Meinungen. Ich meine, ans Recht hat sich irgendwie jeder zu halten, auch ein großer Konzern wie Apple. Klar kann ich da offizielle Wege gehen und Berufung einlegen, aber wenn ich jetzt eh schon, wir haben es berichtet, zwei, drei Jahre dieser Anweisung nicht nachgekommen bin und jetzt nochmal mich irgendwie so querstelle, als du das gerade so ein bisschen geschildert hast, habe ich direkt die Metapher eines bockigen Teenagers in den Kopf bekommen, wo die Richterin ja dann auch wirklich hingegangen ist und gesagt hat, so Mensch, ihr habt alles hier auf, es liegt alles auf der Hand, ihr könnt das lösen, ihr könnt das umsetzen, stellt euch bitte nicht so an. Also da kommt Apple wirklich nicht besonders sympathisch weg, da gebe ich dir vollkommen recht.
Und auch unsouverän. Also ich glaube, Apple legt auch großen Wert darauf, dass ihre Marke nicht beschädigt wird, dass sie ein bestimmtes Image haben. Das ist ja auch enorm wichtig. Und gerade in letzter Zeit, insbesondere natürlich mit dieser Iris-Ankündigung auf der letzten WWDC, hat Apple tatsächlich so ein bisschen an Vertrauen verloren und auch an diesem Image. Also diese Reputation, die ist nicht mehr so hoch. Die Credibility auf der Straße ist nicht mehr so hoch, ja, wie vielleicht noch vor ein paar Jahren. Also Apple hatte man ja durchaus als Gutmenschen, die etwas tun, zum Beispiel so etwas wie Nachhaltigkeit, Umweltschutz, all diese Dinge, irgendwie Rechte sich einsetzen für Minderheiten, alles das. Sieht einmal alles toll aus, aber an dem Punkt tatsächlich wirkt Apple sehr unsouverän und nicht gerade sympathisch. Ich wiederhole mich. Hoffentlich ist diese Geschichte mit Epic nun endlich mal vorbei. Aber da sie in Berufung gegangen sind, ist es, glaube ich, nicht das letzte Mal, dass wir hier Epic nennen und Fortnite nennen. Kommen wir zum nächsten, was vielleicht ein bisschen angenehmer ist. Es gibt eine Robotikstudie und die musst du mal vorstellen, weil ich habe davon 0,0 mitbekommen. Erzähl doch mal.
Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen über Google gesprochen, die weit enteilt scheinen. Wir haben über die gekippten App-Store-Richtlinien und damit Einnahmeeinbußen gesprochen. Apple braucht was Neues. Das iPhone, haben wir auch gehört, wird vielleicht bald nicht mehr gebraucht. Apple konzentriert sich jetzt auf Robotik, zumindest laut einer Studie. Es gibt schon länger Gerüchte darüber, dass es mal einen HomePod oder ein HomePad, haben wir es mal genannt, geben wird mit einem mechanischen Roboterarm, der dann irgendwie ein Display schwenken kann, zum Beispiel für, ja, ich sag mal FaceTime oder irgendwelche Kochrezepte, je nachdem, wo ich halt gerade stehe, folgt mir dieses Teil. Und da ist aber ein Marktstart auch noch ein bisschen entfernt, also 2026 im großen Hardware-Jahr, wie Roman und Lukas das letzte Woche besprochen haben, oder gar 2027 stehen da im Raum. Ein ganz anderes Kaliber sind dann aber tatsächlich humanoide Roboter. Die gibt's heutzutage schon in der Autoindustrie. BMW, Tesla, ganz viele Hersteller setzen darauf in der Fertigung. Das sind im Grunde wirklich, also humanoid bedeutet menschenähnlich. Das sind Roboter in Menschenform und Größe, die tatsächlich menschliche Bewegungen und Aufgaben übernehmen können. Und Apple hatte eine Studie vorgestellt. Dazu muss ich dich jetzt fragen, weißt du, wie ein geschweifter Bindestrich heißt?
Eine Tilde.
Das ist so eine Tilde, okay, dann kennst du das. Aber weißt du auch, wie man die auf der Mac-Tastatur eingibt? Kennst du den Shortcut davor?
Nee, auswendig nicht. Nee, müsste ich nachgucken.
Nee, kommt man auch nicht drauf. Also es ist tatsächlich Option und N. Also falls ihr das mal braucht, diesen geschweiften Bindestrich. Warum ich das Ganze erzähle, die Tilde wird in der Mathematik und der Physik oft zur Kennzeichnung von proportionalen oder ähnlichen Größen verwendet. Und Apple hat seine Studie Humanoid Policy Tilde Human Policy genannt. Also jetzt mal ausgesprochen, dieses Bindezeichen. Und das soll so ein bisschen darstellen, dass humanoide und humane Policy, also Richtlinien, einen ähnlich großen Wert und die Aktionen auch ähnlich ausgeführt werden sollen. In dieser Studie stellt man jetzt eben vor, gemeinsam mit mehreren Universitäten aus San Diego, Washington und dem MIT, wie von Menschen ausgeführte Bewegungen von Robotern übernommen bzw. erlernt werden können. Und das Ganze funktioniert folgendermaßen, dass man ein Bewegungsmuster erstellt. Und das ist ganz spannend, das funktioniert über die Vision Pro. Also Apple hat die Hardware da quasi im eigenen Haus.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Dann wird es natürlich spannend, ne? Wenn ich so etwas vorgeben kann, vormachen kann, mit einer Vision Pro, die das entsprechend dann umsetzen kann und ich das dann dem Roboter, auf diese Weise beibringe, das ist schon spannend dann, ne? Mhm.
Genau. Also es ist so, dass derjenige, der eine Vision Pro trägt, kann quasi seine Hände scannen und über eine Kamera aufnehmen, was er da tut. Es gibt ein ganz cooles Beispielvideo dazu unter der Studie. Das würden wir euch in der Infobox verlinken, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Ihr filmt quasi oder Probanden filmen quasi ihre Hände, wie sie jetzt zum Beispiel ein Glas anheben und in eine bestimmte Form stellen. Das Ganze wird von der Vision Pro verarbeitet und über Apples AR-Kit ausgelesen. Daraus ergeben sich Bewegungsmuster, die dann wiederum von humanoiden Robotern umgesetzt werden können. Und das ist wirklich ganz spannend zu sehen, dass Roboter dazu in der Lage sind, quasi genau die gleichen Bewegungen zu machen wie Menschen. Das Ganze hat Apple jetzt vorgestellt. Das wird nicht nur mit der Vision Pro gemacht, da wird auch die Hardware so ein bisschen extrahiert und auf billigere Brillen draufgeklebt, damit dann nicht jeder mit einer Vision Pro rumrennen muss. Ein Beispiel, ich habe es genannt, der Roboter sitzt am Tisch, hebt eine Pepsi-Flasche an und kann die dann in eine Schüssel bewegen. Und das Spannende ist, der Roboter kann erkennen, ob es sich da jetzt um eine Flasche handelt oder um eine Dose oder um eine Kugel oder um was auch immer. Und entscheidet quasi selbstständig, wie muss ich meine Hand bewegen, um das optimal zu greifen, damit da auch nichts kaputt geht. Wirklich ganz cool. Apple hat das jetzt vorgestellt. Das bringt mich so ein bisschen, ich habe es vorhin angesprochen, humanoide Roboter sind natürlich noch Zukunftsmusik, aber das bringt mich so ein bisschen zu meiner vielleicht Serienempfehlung. Da würde ich gleich nochmal einhaken.
Ja, genau, da sind wir sehr drauf gespannt. Ich habe dazu zwei Fragen, beziehungsweise eine Anmerkung, eine Frage. Das erste ist, das klingt natürlich nach einer Spielerei. Das heißt, der schüttet mir jetzt ein Glas ein. Okay, kann ich auch selbst machen, aber ist natürlich cool, wenn der Roboter das kann. Aber man muss natürlich vielleicht an Dinge denken oder an Menschen denken, die eingeschränkt sind, wo das vielleicht eine echte Hilfe dann sein kann, wenn man Dinge dann halt automatisieren kann. Also ist zumindest spannend, so diese Idee eines humanoiden Roboters. Die Frage, die ich habe an dich, Fabian, würdest du dir so ein Ding in den Haushalt stellen?
Also nachdem ich diese Serie gesehen habe, auf keinen Fall. Es ist eine deutsche Miniserie auf Netflix, das würde ich jetzt hier gleich mal kurz einwerfen. Die heißt Cassandra und spielt, ich glaube, irgendwo in Norddeutschland. Besteht aus 6 Teilen, jeweils so eine halbe bis dreiviertel Stunde lang. Und da geht es um eine Familie, die in ein Smart Home aus den 70er Jahren einzieht. Und zig Wandbildschirmen und sich selbst schließenden Türen sind da eben der Backofen und alles Mögliche irgendwie miteinander vernetzt. Also es gibt quasi nichts, was nicht smart ist in diesem Haus. Plus einem humanoiden Roboter namens Cassandra, beziehungsweise Cassandra, der beziehungsweise die zu Beginn recht sympathisch wirkt und sich dann aber immer mehr zum Albtraum für die neuen Bewohner entwickelt. Ich habe hinter das Wort Serienempfehlung ein Fragezeichen gemacht, weil ich ja mir nicht ganz sicher bin, ob es wirklich eine Empfehlung ist. Es ist teilweise ganz, ganz cool gemacht und irgendwie ganz schön, aber auch ein bisschen trashig. Also ihr könnt euch das mal anschauen und selbst entscheiden, ob es das wert ist.
Ich habe die Vorankündigung tatsächlich gesehen, erinnere ich mich dran. Ja, das war dann immer im Werbeblock. Also Netflix meinte, das könnte mich vielleicht interessieren. Hat mir das eingespielt. Ja, Cassandra. Jetzt weiß ich auch, wie ich mein Auto umbenenne. Nämlich in Cassandra. Erzähl mal, es gibt was Neues zu Apple CarPlay, nicht das Apple Car, das gibt's nicht. Nein, Apple CarPlay.
Apple Car ist tot.
Apple Car, ja, sag niemals nie, ja. Vielleicht kommt das auf den WWDC, dann würde man nicht mehr über Apples KI sprechen. Apple CarPlay, es gibt eine neue Version, die einen sehr seltsamen Namen bekommen hat und auch nur in meinem Auto, das jetzt hier in dem Warenkorb liegt, funktioniert. Berichte doch mal.
Ja, wir warten ja schon ganz, ganz lange auf Apple CarPlay 2. So wird es jetzt offiziell nicht heißen. Es hat das Kürzel Ultra bekommen, also Apple CarPlay Ultra. Ja, irgendwie erstmal überraschend, oder? Also zum einen kam es total aus dem Nichts, aber Ultra irgendwie, Pro, Max wären irgendwie so Abstufungen davor. Also jetzt auf jeden Fall Apple CarPlay Ultra ist da, aber du hast es angesprochen, bisher nur von einem einzigen Hersteller unterstützt, nämlich von Aston Martin. Und ja, die haben das ganz eindrucksvoll gezeigt in einem Werbevideo auf YouTube, wenn du dann eben deinen Aston Martin startest. Ich glaube, alle 24er und 25er Modelle sind kompatibel. Wenn du die startest, dann hast du eben zuerst das Aston Martin Logo auf all deinen Bildschirmen und das rutscht dann so ein bisschen zur Seite und ein Apple CarPlay Ultra Logo erscheint. Ich weiß nicht, ob das dann immer so sein wird oder ob das jetzt nur zu Demo-Zwecken war. Aber ja, tatsächlich ist es so, die tiefere CarPlay-Integration, die 2022 angekündigt wurde, ist jetzt ja 2,5 bis 3 Jahre später tatsächlich da, wenn auch wirklich nur in hochpreisigen Modellen, oder? Also da fallen wir raus.
Moment, ich habe doch gerade gesagt, dass es im Warenkorb liegt, ja. Also ich habe mir den ausgesucht, den David Brown, also DB, die heißen ja genau so, weil David Brown die mal irgendwann entwickelt hat, der dann mal Aston Martin irgendwann mal gerettet hatte. Also den 12er, ja, DB12 und natürlich Volante, also die Cabrio-Version, ja, natürlich in dunkelgrün habe ich den bestellt. Kostet so schlappe 250.000 Euro, bisschen weniger, ich habe aufgerundet, spielt ja dann auch keine Rolle mehr. Ich habe es umgerechnet in iPhones, nämlich 166 iPhones, wenn man mal so 1500 für so ein Pro Max oder so als Rechengröße nimmt. Oder du hättest dir dafür für dein Auto 10 Stück kaufen können und der vor die Türstelle
so.
Oder meinetwegen der Reihe nach fahren, also zehnmal Hyundai also Insta.
Den Hyundai Insta, den ich mir da jetzt finanziert habe mit seinem Listenpreis, der passt ja wirklich 10-mal rein in diesen Preis. Also ja, ist wirklich Wahnsinn. Aber es gibt Hoffnung, nämlich für alle, die ja vielleicht auch Hyundai fahren oder andere Marken. Apple hat da ein paar genannt. Audi zum Beispiel, Honda, Nissan, Ford, Porsche auch, ist dann wieder etwas höherpreisiger. Aber jetzt eben auch in der Pressemeldung hieß es, dass Hyundai, Kia und Genesis wohl mit von der Partie wären und das bald umsetzen wollen. Das lässt mich so ein bisschen träumen, weil ich ja tatsächlich in dem Auto 2 digitale Bildschirme habe. Also ich habe hinterm Lenkrad digitale Kombi-Instrumente. Das heißt, die Grundlage wäre da, dass auch ich dann irgendwann mit CarPlay Ultra rumfahre oder einem CarPlay Pro, wenn es dann vielleicht Abstufungen gibt, wer weiß. Aber ja, nochmal ganz kurz zur Auffrischung, weil es jetzt wirklich schon so lange her ist. CarPlay Ultra ist quasi die nächste Generation von CarPlay, in der es darum geht, wirklich mehr Kontrolle übers Auto zu haben und das Cockpit so ein Stück weit zu übernehmen.
Ich widerspreche dir ausgesprochen ungern, Fabian, aber in dem Fall tue ich es mal. Ich glaube nicht, dass das die nächste, es ist schon irgendwie die nächste Generation, ist schon klar. Aber ich glaube tatsächlich, dass es nicht das soll nicht Apple CarPlay 2.0 sein. Auch die Namensnennung weist ja darauf hin, Ultra steht bei Apple für etwas ganz Spezielles, das Beste vom Besten, das Teuerste vom Teuren und vielleicht für eine ganz spitze Zielgruppe. Das heißt also, das ist nicht einfach Apple CarPlay 2.0. Ich könnte mir vorstellen, dass beide Systeme nebeneinander bestehen werden. Also das Apple CarPlay für den Wald- und Wiesenautofahrer, die Wald- und Wiesenautofahrerin wie uns, ist und in normalen Autos, in Anführungszeichen, in normalen Autos, also in allen Autos dann, die das unterstützen, das sind ja die meisten, verbaut ist und dann spezielle Autos gibt, hochpreisige, wie mein neuer Aston Martin, der ein bisschen Lieferzeit hat, dann eingebaut ist. Also das ist sozusagen etwas anderes und keine neue Version, sondern das wird nebeneinander, wird das bestehen. Und du hast es natürlich gesagt, ich habe eine ganz tiefe Integration, alle Autofunktionen natürlich werden dann auch über CarPlay dann angezeigt und gesteuert, was natürlich schon wirklich cool aussieht. Also das sah auf den Bildern und den Videos, das sieht schon schick aus, ne? Könnte ich mir schon vorstellen, dass das wirklich gut ist, ne? Mhm.
Du hast da natürlich vollkommen recht und ich bin auch froh darum, dass es keine 2.0 ist, sondern eine aufgemotzte Version, weil das bedeutet, dass wir für normales CarPlay auch weiterhin Support bekommen und weiterhin neue Funktionen, beispielsweise Widgets, darüber haben wir schon mal geschrieben auf apfelpage.de, es wird die Widgets im, ja, ich weiß nicht, ob du den Standby-Modus auf dem iPhone schon mal genutzt hast, da kannst du irgendwie Wetter, Fotos, Kalender und alles mögliche im Widget-Format anzeigen. Das wird es geben für vermutlich alle CarPlay-Versionen und wie du sagst, alle Autos, die das anbieten mit dieser tiefen Integration, werden dann CarPlay Ultra oder was auch immer bekommen. Das ist ganz spannend, das hat schon sehr gut funktioniert in diesem Demo-Video. Da kannst du halt irgendwie Klimaanlage, Sitzheizung und solche Geschichten im CarPlay-Look steuern und hast halt eben auch die Instrumente hinterm Lenkrad in Apple-Optik, was ich ziemlich cool finde. Also klar, ich weiß nicht, jemand, der sich einen Aston Martin kauft, der wird wahrscheinlich das eigene Betriebssystem bevorzugen, wobei Aston Martin tatsächlich mit Apple zusammengearbeitet hat und ein eigenes Interface, sage ich jetzt mal, da kann man zwischen mehreren wechseln, zur Verfügung stellt. Aber ich sag mal, für Automarken, wo das Betriebssystem vielleicht nicht optimal läuft, da könnte Apple CarPlay Ultra wirklich die Lösung sein. Und das ist wirklich cool, dass das jetzt endlich da ist.
Ja, aber du sprichst natürlich das Grundproblem dieser Technik oder dieser Vorgehensweise von Apple natürlich an. Du brauchst trotzdem immer zwei Systeme, weil es natürlich an das iPhone gekoppelt ist. Das heißt also, was machen Menschen, die ein Android-Telefon haben, ein Android-Smartphone und kaufen sich dann Aston Martin? Ja, die können das im Prinzip nicht nutzen. Die müssen dann doch wieder das normale, übliche Standardsystem nutzen. Also ich schätze an dem Apple CarPlay ja genau das, nämlich dass es auf dem iPhone ist. Das heißt, ich steige ins Auto ein, ich habe meine Sachen dann im Apple CarPlay. Meine Frau, die das Auto normalerweise nutzt und viel häufiger nutzt als ich, geht mit ihrem iPhone rein, hat ihre Sachen dort. Das ist natürlich schon sehr angenehm, gerade wenn man mit mehreren Menschen so ein Auto teilt, dass man das auf dem Telefon hat und nicht eben in dem Auto selbst. Auch da kann man so Profile anlegen und so. Ist aber reichlich komplizierter und ich habe nicht genau das, was ich eigentlich will. Das ist aber genau der Knackpunkt natürlich auch dann für die Hersteller, dass sie nicht anders wie bei dem Android-Auto-System natürlich das als Betriebssystem automatisch drin haben, sondern ich das übers iPhone machen muss. Also der Vorteil kehrt sich dann an dem Punkt zu einem Nachteil.
Wobei man sagen muss, also Android Auto gibt's ja auch und die werden vermutlich in eine ähnliche Richtung gehen. Da wird sich dann halt einfach die Spaltung in die zwei Lager ein bisschen fortsetzen. Aber es wird vermutlich immer herstellereigene Betriebssysteme für all diejenigen geben, die mit CarPlay oder Android Auto halt nichts anfangen können. Von daher ja ein bisschen mehr Aufwand, aber halt eben für uns auch größere Wahlfreiheit. Also ich finde das nicht verkehrt.
Ja, in meinem nächsten Aston Martin. Ich werde berichten dann, ja.
Ich bin gespannt, ja. Kommen wir zu den Tops und Flops, oder?
Ja, sehr gerne. Soll ich anfangen? Ich habe ja ein relativ neues, also Flop der Woche. Ich habe ein relativ neues iPad und habe noch einen alten, in Anführungszeichen, Apple Pencil, also den normalen Apple Pencil, nicht USB-C, nicht Pro. Und der passt da nicht. Also der haftet da nicht richtig dran. Ich wollte den benutzen, ging aber nicht. Ich habe auch einen Apple Pencil Pro und der funktioniert also perfekt. Aber ich kann den alten Stift, den ich ja noch hier rumliegen habe von meinem alten iPad, kann ich nicht nutzen. Fand ich irgendwie ein bisschen, also hat mich geärgert. Das
passt mal wieder perfekt in die Kategorie, wie Apple sein Geld verdient.
Ja.
Da wirst du natürlich zum Upgrade gezwungen durch solche Kleinigkeiten, sage ich mal. Naja, gut, irgendwo müssen die Umsätze herkommen.
Ja, und so billig war der auch nicht. Was mache ich jetzt mit dem Ding, außer ihn vielleicht zu verkaufen? Aber okay, also das war mein Flop der Woche. Und ich wusste das nicht. Ne? Ich hab den wie selbstverständlich, ich wollte ihn anheften. So, der haftet dann so ein kleines bisschen, ne? Aber nicht so richtig gut. Ich stecke in der Tasche und der Stift fällt ab und da habe ich mir auch noch nichts bei gedacht. Dann habe ich irgendwann mal ein bisschen genauer geguckt und tatsächlich funktioniert der da dann nicht richtig. Also sprich, die Magnete sind wohl nicht an der gleichen Stelle oder irgend so was in der Art.
Ich finde, statt Energie auf solche kleinen Gemeinheiten zu verwenden, sollte Apple sich lieber mal seinem Kartendienst widmen. Ich wohne nämlich seit mittlerweile fast 3 Jahren in einem Neubau, also mittlerweile natürlich kein Neubau mehr, aber Apple Karten weiß immer noch nicht, wo der Eingang zu meiner Wohnung ist, und das ist schon wirklich was. Ich weiß nicht, wie oft ich da schon hingeschrieben habe, und du kannst über Apple Karten tatsächlich so ein Kontaktformular, so ein Verbesserungsvorschläge, hier fehlt irgendwas, hier fehlen Adressen, okay, da ist irgendwas nicht richtig. Also das ist alles schon vorbereitet. Ich habe da auch schon x Screenshots hingeschickt. Aber es ist tatsächlich so, der Eingang ist in einem Innenhof, und Apple Karten führt mich jedes Mal und andere Leute auch jedes Mal um das Gebäude herum, wo kein Eingang ist. Also das ist wirklich, das scheint aber, soweit muss ich Apple in Schutz nehmen, vielleicht nicht nur an Apple zu liegen, weil zum Beispiel Lieferando und andere Lieferdienste, bei denen wird das ähnlich angezeigt. Also ich weiß nicht, ob die alle irgendwie das gleiche Kartenmaterial nutzen, aber jetzt so mittlerweile nach 3 Jahren, ja, ganz am Anfang war es ja sogar, dass die Adresse noch nicht bekannt war. Das habe ich irgendwo verstanden. Das war nach einem halben Jahr behoben. Jetzt bitte, Apple, verwende deine Energie lieber auf sowas. Das würde, glaube ich, mehr Leuten helfen. Aber ja.
Wahrscheinlich ist da Ursache und Wirkung, weil es nicht in dem Kartenmaterial auftaucht, bekommst du deine Lieferando-Bestellungen nicht. Ne? Ich werde dich
mal. Das ist schon ganz oft passiert, ja. Dass die wirklich angerufen haben, weil sie den Eingang nicht finden. Ja. Man kann es natürlich reinschreiben in so ein Notizfeld, aber ja, das ist wirklich, wirklich ärgerlich.
Gut. Also es gibt ein paar Dienste, die sollten mich kennen. Amazon gehört dazu, Lieferando gehört dazu. Okay. Ich werde dich mal stalken auf dem Kartenmaterial. Ich habe ja deine Adresse, ich habe dir ja schon mal Post geschickt, von daher, ich werde dich mal stalken, mal gucken,
ob ich
das da sehe und finde. Jawohl, okay. Das war der Flop. Kommen wir zum Top. Du darfst direkt weitermachen. Du hast schon geteasert, das heißt also, du hättest dir eine Fiebernacht erspart, wenn die Health Plus schon funktioniert hätte. Das musst du etwas erläutern.
Vermute ich zumindest, weil ich oder so wie ich mir diesen Apple Health Plus Doktor, wie auch immer er heißen wird, vorstelle, hätte er das erkannt. Ich habe ich war ein bisschen erkältet letzte Woche, habe eine Nacht lang Fieber gehabt und habe das auch an den Vitalzeichen der Apple Watch am nächsten Morgen gesehen, dass hier die Herzfrequenz und die Temperatur im Handgelenk weit oberhalb der Skala waren. Und einen Tag vorher schon sind mir die beiden Werte aufgefallen, dass die am oberen Rand des Normalbereichs sich befinden. Und da dachte ich mir, ja Mensch, also ist ja hier noch alles irgendwie im Normalen. Ich habe mich einigermaßen okay gefühlt, war auch noch im Fitnessstudio. Und wenn ein KI-Doktor mir da schon gesagt hätte, du schau mal, das ist jetzt zwar noch im Normbereich, aber die beiden Werte, achte da vielleicht mal ein bisschen drauf, dann hätte ich mir das Fitnessstudio gespart, die Zusatzanstrengung, und hätte das vielleicht nochmal irgendwie abwenden können. Ist natürlich reine Spekulation. Ich weiß nicht, wie Apple Health Plus am Ende aussehen wird. Aber ja, an sich mein Top der Woche sind die Vitalzeichen, weil wenn du da drauf schaust und das wirklich regelmäßig nutzt, da kannst du da wirklich einiges ablesen und auch viel erkennen. Und wenn man dann so ein bisschen auf seinen Körper hört, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Kombination.
Ja, aber das wäre natürlich tatsächlich, also deshalb ist dieses Beispiel so gut, ne, das du bringst. Das wäre ja tatsächlich genau diese perfekte, sehr sinnvolle, zielgerichtete Anwendung, die wir uns wünschen würden. Ne? Dass du sagst, ey, pass ein bisschen auf, da ist irgendwas im Anflug, deine Vitalzeichen sind nicht wie sonst irgendwie, guck mal nach, entweder geht's zum Doc oder vielleicht schon nicht mal ein kleines bisschen, ja, oder auch das Gegenteil, ja, du bewegst dich zu wenig, jetzt aber mal los. Von daher, ja, das, so wird man sich das natürlich wünschen, ne?
Ja, also wie gesagt, sobald es diese Outliers, heißen sie, glaube ich, im Englischen, gibt, wird man ja auch benachrichtigt. Also das gibt's schon. So ein bisschen Feinjustierung wäre in dem Fall vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen. Aber ich weiß nicht, vielleicht bin ich mit dem Problem auch alleine. Was war denn dein Top der Woche? Ja, auch was Sportliches, oder?
Das hat was mit Bewegung zu tun. Ich bin ja von Hause aus Läufer. Und so als Läufer ist es ganz schlau, wenn man sich Dinge sucht, die man alternativ und zusätzlich vielleicht machen kann. Und wir haben ja schon über Yoga gesprochen. Und aufs Fahrrad steige ich auch ganz gerne. Und schwimmen gehe ich einmal die Woche. Aber ich habe ein Rudergerät, das habe ich schon ein bisschen länger, aber jetzt habe ich mal das auf Apple Fitness mit einer Trainerin, also sprich das Video mir angeguckt, mit der Trainerin Anja Garcia, die nennt sich Anja Garcia. Und das war so gut, dass ich das jetzt jeden Abend mache. Nein, nicht ganz jeden Abend, ich will nicht übertreiben, aber weiß nicht, so 3 oder 4 Mal die Woche tatsächlich mache. Die spricht so schnell, die Frau. Ich habe erstmal geguckt, ob ich die Sprache auf 1,5-fach habe. Aber die ist so motivierend, die ist so gut. Also Anja Garcia, wer ein Rudergerät hat, da mal ein Training mitzumachen, das ist richtig cool. Und es gibt etwas, das heißt Throwback-Hits, ja. Zu meiner Zeit, früher hieß das einfach nur Oldies. Also die spielen einfach alte Lieder aus den 80ern und 90ern und so. Was natürlich dann auch nochmal ganz nett ist, dass die Musik die ist, die man kennt und die man gut findet. Es gibt übrigens auch ein Yoga-Training mit Beatles-Hits. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, Fabian, oder sogar gemacht hast. Also das war wirklich eine Entdeckung und das hat großen Spaß gemacht. Tolle Sache. Throwback-Hits mit Anja Garcia auf dem Rudergerät. Die Frau schreit dich allerdings an. Ja, damit musst du natürlich dann leben. Ne?
Hast du sie denn verstanden? Weil soweit ich weiß, gibt's das ja immer noch nur auf Englisch. Also Deutsch
ja, nur auf Englisch.
Unterstützt. Das hast du trotzdem verstanden, trotz Geschwindigkeit.
Ja. Ja, man muss dann sehr genau zuhören, weil die so schnell spricht. Aber ja, ich höre ja oder ich schaue ja auch Serien in der Regel auf Englisch, also im Original dann halt. Also von daher, ja, das klappt schon ganz gut. Ja. Wunderbar.
Ja, tatsächlich die zweite Apple Fitness Plus Empfehlung schon. Wir haben zu Beginn mal über Yoga berichtet gehabt, dass uns das beiden gut gefallen hat. Also wer sich da ein bisschen betätigen will und vielleicht mal was Neues ausprobieren will und 30 Euro im Monat übrig hat für Apple One, das größte Paket, wo das dann ich glaube alleine kann man es auch für einen Zehner buchen, oder?
Also
es
ist schon, ja,
geht schon auch, ja.
Ja, da muss man für bezahlen, aber wir haben das tatsächlich entdeckt noch vor Apple Fitness Plus. Da habe ich das mit meinen Töchtern dann mal gemacht und wir hatten einen anderen Dienst, den Namen weiß ich schon gar nicht mehr, wo solche Online-Kurse dann waren und den musste man auch bezahlen. Das war sogar deutlich teurer und war auch in der Qualität nicht so gut. Also da, für das, was dort geboten ist, wenn man das regelmäßig macht, natürlich klar, dann macht es natürlich keinen Sinn, aber wenn man so etwas regelmäßig macht und eine der Sportarten und es sind ja auch nicht wenige, die da angeboten werden, dann irgendwie macht, das ist schon gut. Das ist schon gut gemacht. Ne? Da hat man ja auch schon drüber gesprochen. Also von daher, ich finde, das lohnt sich für den Preis durchaus.
Sehr gut. Ja, heute ist der Hinweis auf die Aufnahmedauer tatsächlich okay, weil wir sind deutlich über unserer Stundenmarkierung. Wir haben es heute nicht ganz geschafft, aber wir müssen tatsächlich zu einem Ende kommen. Auch wenn wir vermutlich noch ein bisschen weiter hätten reden können, wollen wir euch nicht überfordern. Der Marco hat noch eine Kolumne für euch als Ankündigung. Ihr wisst, zum Monatsanfang auf Apfelpage erscheint immer eine Kolumne. Die ist schon fertig oder in der Mache? Wie schaut's aus?
Ja, die ist in der Mache und ich war bei dem letzten Gespräch vor der WWDC dabei und werde natürlich brühwarm darüber berichten, was die Verantwortlichen sich denken, wie die Keynote der WWDC aussehen wird. Am 1. Juni, wie immer auf Apfelpage, natürlich eine Satire. Nein, ich war nicht echt im Apple Park, aber eine Satire dann darüber, wie es ablaufen könnte. 1. Juni von mir. Und vielleicht ganz, ganz zum Schluss, Apfelplausch Folge 400 droht. Ja, werden wir, da arbeiten wir fleißig dran. Lasst euch überraschen, was dort kommen wird. Ich glaube, dann haben wir es, oder?
Genau, da sind wir durch. Bleibt uns eigentlich nichts weiter zu sagen als vielen Dank fürs Einschalten. Ihr erreicht uns über die üblichen Kanäle und ja, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche bei Roman und Lukas und in 2 Wochen wieder bei uns mit dabei seid. Grüße aus München.
Ganz genau. Und natürlich vielen Dank nochmal an Gigaset und für das spannende Interview. Und auch ich sage schöne Grüße aus dem schönen Ruhrgebiet. Ciao.
Ciao.
Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung, keine Bearbeitung. 3.0.